Wenn die liberalen Staaten wie Großbritannien oder USA nicht militärisch sehr stark gewesen wären, dann würden wir jetzt alle Heil Hitler sagen.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Markus Somm, Verleger und Chefredaktor von Nebelspalter.ch, spricht über intelligente Einwanderung, europhile Wirtschaftsverbände und Bomben auf Moskau. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth & Co. Privatbankiers.
Markus, wir führen dieses Gespräch auf Hochdeutsch, obwohl du eigentlich lieber Schweizerdeutsch redest. Warum redest du eigentlich am liebsten Schweizerdeutsch?
Nein, ich rede nicht grundsätzlich lieber Schweizerdeutsch, aber wenn wir über die Schweizer Politik reden, dann bevorzuge ich Schweizerdeutsch, weil Schweizerdeutsch ist eigentlich eine politische Sprache.
Und warum?
Weil wir hatten ja jetzt auch etwa 400 Jahre Zeit, wir Schweizer, um richtig Hochdeutsch zu lernen, oder? Und wir haben es nicht geschafft. Und so dumm sind wir auch wieder nicht. Wir hätten es wahrscheinlich geschafft, aber wir wollten nicht, weil es war immer eine wichtige politische Differenz, oder? Das entstand ja eigentlich mit der neuhochdeutschen Lautverschiebung, hatte sehr viel zu tun, auch mit Luther natürlich. Wir hatten aber Zwingli. Also bei uns war schon die Reformation anders. Da hat man sich schon sprachlich ein bisschen abgespalten. Und dann war es immer ganz klar, die unabhängige Eidgenossenschaft hat auch ihre eigene Sprache. Und das war ja eine deutschsprachige Eidgenossenschaft. Das vergessen die Leute leicht. Bis zu Napoleon war es eigentlich ein deutschsprachiges Gemeinwesen. Und deswegen war der Schweizer Dialekt sehr, sehr wichtig, um sich auch abzugrenzen gegenüber dem Reich, gegenüber der hochdeutschen Kanzleisprache aus Wien oder Prag oder und so weiter. Und von daher finde ich immer, wenn wir Schweizer Politik besprechen, finde ich eine Schweizerdeutsch die richtige Sprache. Und ich finde auch, früher hat man im Parlament, man redet ja immer noch Hochdeutsch wegen der Westschweiz, das ist auch okay. Aber eigentlich in einer politischen Versammlung wird in der Schweiz Schweizerdeutsch gesprochen.
Markus, du bist unermüdlich produktiv. Jeden Tag schreibst du ein ellenlanges E-Mail. Jeden Tag nimmst du mit Bern einfach einen Podcast auf. Nebenbei führst du ein Start-up. Du hast 5 Kinder. Dann liest du Zeitungen und Bücher. Du schreibst in der Zeitung Kolumnen und Bücher, machst wöchentliche Radiosendungen. Es ist unglaublich viel. Wie sieht ein typischer Tag von dir aus?
Gut, also die 5 Kinder, die machen natürlich nicht mehr so viel Arbeit. Ich fange jetzt mal mit denen an.
Ja.
Das jüngste Kind ist jetzt 18 und
Okay.
wie du weißt, mit 18 muss man da nicht mehr rundum
Ja.
betreut werden. Von
Genau.
daher ist diese große Familie sicher nicht mehr so anstrengend wie früher. Du, ich glaube, mein Arbeitstag sieht so aus wie bei dir. Ich stehe irgendwie um 6:30 auf und dann fange ich an zu schreiben und lese Zeitungen und lese Bücher. Ich glaube, das ist nicht so besonders. Ich habe den Vorteil, und das hatte ich schon immer, dass ich relativ schnell schreiben kann. Das ist ein Vorteil.
Und auch schnell
Zweitens.
lesen.
Ja, und man ist natürlich, und das ist bei dir genau das Gleiche, wir sind erfahrene Journalisten. Und wenn man erfahren ist in diesem Beruf, dann dauert alles viel weniger lang. Also bis wir die Informationen zusammen haben, die wir brauchen. Wir haben schon häufig über die gleichen Themen natürlich geschrieben. Man hat ein Netzwerk, wo man relativ schnell auch jemanden anrufen kann und sagen kann, hey, wie ist es denn genau? Und der erklärt einem das in relativ kurzer Zeit. Von daher, es ist ein großes Arbeitspensum, das möchte ich gar nicht verniedlichen, aber es hat schon auch mit der Erfahrung zu tun, dass das zu leisten
Okay.
ist.
Journalist Konstantin Seibt hat mal über dich gesagt, er liebt Diskussionen, die völlig ergebnislos abgebrochen werden, weil er grundsätzlich bei seiner Meinung bleibt. Nichtsdestotrotz kann er sie stundenlang führen. Er hat dich einen Prediger genannt, sogar einen Strafprediger.
Gut,
Ist ein
also ich muss
Prediger an
sagen,
dir verloren gegangen?
nein, aber ich muss sagen, Konstantin Seibt, der macht das ja nie unter 40.000 Zeichen.
Ja, das
Da
stimmt.
muss ich sagen, das gleicht doch eher einer Predigt von Fidel
Okay.
Castro als meine sehr kurzen, präzisen
Ja,
Texte.
gut.
Nein, und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis. Natürlich diskutiere ich gern und ja, was heißt ein Ergebnis? Was ist überhaupt ein Ergebnis einer Diskussion? Es ist meiner Meinung nach normal, dass man in jeder Diskussion lernt und seinen Standpunkt schon entweder überprüft und teilweise auch variiert. Es sei denn, der Gesprächspartner ist einfach ein Idiot. Aber normalerweise, glaube ich, gibt es gar keine Menschen, die nicht im Gespräch ihren Standpunkt anpassen oder ein bisschen verändern. Von daher würde ich das zurückweisen. Prediger, ja, ich habe nichts gegen Prediger, weil ich finde grundsätzlich, ja, Und das gilt ja auch für dich und für den Schweizer Monat. Wir sind nicht nur Journalisten, sondern wir haben auch ein Anliegen. Und ich glaube auch, dass guter Journalismus gar nicht anders geht. Ich glaube, dass jeder gute Journalist letztlich ein Anliegen hat. Und das ist immer, das reibt sich natürlich auch mit der intellektuellen Redlichkeit, dass man eben die Realität versucht zu verstehen und dann trotz Standpunkt offen ist für neue Ergebnisse. Und ich glaube schon, und da kann ich ja mich selber als Beispiel nehmen, ich war mal sehr links, so wie Konstantin Seibt. Und im Gegensatz zu Konstantin Seibt habe ich offensichtlich meinen Standpunkt überdacht. Ich stehe jetzt rechts. Also es ist wahrscheinlich eher auf der linken Seite selten, dass die Leute ihren Standpunkt überdenken.
Wenn man jetzt zurückgeht mit 18, du bist im aargauischen Baden aufgewachsen. Warst du damals ein Linksradikaler mit 18?
Nein, überhaupt nicht. Da hatte ich eigentlich eher eine konservative Phase.
Wirklich?
Ich war damals
Wann kam
absoluter
denn die
Fan.
Linke Phase?
Erst mit dem Studium. Also ich war damals im Gymnasium, war ich vor allem an Literatur interessiert. Und da eher so neoromantisch unterwegs und habe Novalis gerne gelesen und Goethe gelesen und Shakespeare geschätzt und war schon politisch, aber eher auf der konservativen Seite. Und dann, die linke Politisierung hatte viel mit dem Studium zu tun. Ich habe in Deutschland studiert und ich habe danach in Zürich abgeschlossen. Und da muss man halt schon sagen, wenn man in den 90er Jahren in der Schweiz oder in Deutschland studiert hat, Geschichte studiert hat, dann wurde man nicht als Historiker diplomiert, sondern als Sozialdemokrat. Das war schon damals so links dominiert. Und ich war damals auch der Auffassung, hey, also Intelligenz und links ist das Gleiche. Also wer intelligent ist, der muss ja links sein.
Das haben viele Leute auch heute noch das Gefühl. Dann hast du eine Reise gemacht in die USA und dann wurdest du plötzlich fast über Nacht zum Kapitalisten. Was war da passiert?
Gut, das ist jetzt eine sehr kurze Fassung meiner Biografie. Nein, das stimmt so überhaupt nicht. Das ist ein bisschen ein Klischee. Erstens, ich habe dann beim Tagesanzeiger angefangen, würde behaupten, ich habe schon im Tagesanzeiger, und das hat einfach mit der Realität zu tun gehabt, wenn man dann mit den Politikern zu tun hat, mit den bürgerlichen Politikern auch, die man vorher als Student für Idioten gehalten hat und schlimm und Teufel und so weiter. Und dann merkt man, dass eben auch ein bürgerlicher Politiker durchaus einen Intelligenzquotienten aufweist, über 100, das kommt vor. Und das ist mal das Erste, das ist ein Realitätscheck. Und der war ganz stark im Bundeshaus, das muss ich schon sagen. Ich war dann ab 1999 für den Tagesanzeiger Bundeshaus-Korrespondent und ich glaube, das hast du sicher auch so erlebt. Man erlebt dann eben, dass die eigenen Vorurteile an der Realität zerschellen. Und der erste Eindruck ist, ja eben, bürgerliche Politiker können auch sympathisch sein. Die können auch intelligent sein, die haben vielleicht auch gute Argumente. Und dann erst kam das Studium noch einmal in Amerika, habe ich noch einmal studiert. Und das war ein wichtiges Erlebnis, weil damals, also das ist immer noch so, ich halte Amerika für intellektuell, ist das interessanteste Land der ganzen Welt. Und da sind auch immer noch die größte Häufung von intelligenten Menschen, ob sie jetzt konservativ sind oder links, auch in Amerika habe ich Linke kennengelernt, die waren so interessant und links, wie man das sonst hier selten erlebt. Und das hat mich auch geprägt.
Aber du hast gesagt, du hast dich zuerst für Literatur begeistert und dann irgendwann kam dieser Bruch und seit dort interessierst du dich eigentlich vor allem für Schweizer Politik. Ein bisschen auch für die US-Politik, aber eigentlich interessierst du dich fast ausschließlich für Schweizer Politik. Warum? Was begeistert dich an diesem Thema so und auch an der Schweiz?
Also erstens stimmt das nicht und zweitens finde ich auch, dass mit den Brüchen stimmt überhaupt nicht.
Okay.
Also aber das ist nicht interessant, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich sage, meine Biografie verläuft wie die meisten Biografien eher kontinuierlich. Man lernt dazu, man wird anders. Literatur ist logisch, dass das eine große Rolle spielte damals, weil man hat noch Zeit. Man hat noch Zeit, um Romane zu lesen. Ja, und, ja, das sowieso, aber ich meine, das geht dir sicher auch so. Fiction zu lesen braucht sehr viel mehr Zeit als Non-Fiction, weil Non-Fiction kann ich auch diagonal lesen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum ich heute nicht mehr so viel Literatur lese und vor allem nicht deutschsprachige Literatur, weil die halte ich auch für qualitativ unterirdisch, die meisten. Aber es ist schon so, mich interessiert das jetzt nicht mehr so. Und aber dass du sagst, ja, die Schweizer Politik, das stimmt überhaupt nicht, dass mich interessiert genauso die amerikanische Politik, die deutsche Politik ein bisschen weniger. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen langweilig geworden. Aber grundsätzlich der Westen, das ist mein Thema. Und das war es aber schon immer. Das war es schon mit 18. Ich habe mich immer auch für Geschichte interessiert, habe deswegen auch Geschichte studiert. Und ich glaube schon, und das beschäftigt uns ja beide, oder dieser muss schon sagen, Triumphzug des Westens seit 500 Jahren. den zu erklären, das ist interessant, aber zweitens natürlich auch ihn zu bewahren. Also wir alle sind überzeugt, dass das eigentlich für die meisten Menschen eine gute Umgebung ist zu leben, oder? Das ist, wir sind frei, wir sind reich, wir haben Rechtsstaat, wir haben Demokratie, es werden Menschenrechte ernst genommen. Das ist doch ein Leben, das die meisten Menschen auf dieser Welt eigentlich auch gerne hätten. Und ich bin absolut bereit, das zu teilen mit anderen Leuten. Aber da muss man schon aufpassen, dass es nicht kaputt geht.
Aber trotzdem, wenn ich auf nebelspalter.ch gehe, dann sehe ich Politik, Politik, Politik. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du den Nebelspalter übernommen hast, dass da auch ab und zu mal was Lustiges kommt. Und da wurde ich eigentlich schon ziemlich enttäuscht bisher, weil es ist eigentlich...
natürlich, nebelspalter.ch, hast du recht, das hilft natürlich gar nicht.
Das hilft immer natürlich, noch satirisch, ist immer noch in der Tradition. Aber ich hätte jetzt gedacht, wenn man diese Marke übernimmt, dann macht man auch etwas in die Richtung, und das scheint mir ein bisschen weniger der Fall zu sein, sondern dass du eigentlich viel mehr das fortsetzt, was du bei der Basler Zeitung auch schon gemacht hast. Oder täuscht mein Eindruck?
Ja, der täuscht extrem, weil bei der Basler Zeitung haben wir noch Sport gemacht. Genau. Meistens ist das wichtig in Basel. Nein, das war von Anfang an natürlich das Konzept, und das haben wir auch so den Investoren verkauft. Mhm. Es geht darum, ein politisches Magazin zu machen, und es geht darum, ein politisches Magazin zu machen mit Fokus Schweiz aus einer liberalen Sicht. Das ist das Konzept. Jetzt kann man darüber reden, ist es ein intelligentes Konzept? Vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber wir haben eigentlich von Anfang an das Gefühl gehabt, nebelspalter.ch, das ist nicht eine satirische Plattform, das soll keine satirische Plattform sein, abgesehen von ab und zu irgendwelchen Karikaturen. Das ist das Konzept. Ich gebe aber zu, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es fast keine guten, lustigen Autoren gibt in der Schweiz. Mhm. Oder auch im deutschsprachigen Raum. Also ich kenne keine Satiriker, wo ich sagen muss, ach, da lache ich ab und zu. Das gibt es eigentlich nicht. Da habe ich sehr viele Leute in Amerika, die das gut können, oder in England. Aber ich glaube, die deutschsprachigen haben andere Qualitäten als der Witz. Und von daher finde ich auch, wenn man die DNA anschaut, des alten Nebelspalters, oder, muss man auch ehrlich sein.
Der war sehr politisch.
Nein, es geht, aber die Texte, lies mal die Texte, die sind wirklich nicht lustig. Die sind wirklich nicht lustig. Die waren nie gut.
Aber vielleicht können das die Schweizer auch nicht.
Ja, die Deutschen waren nicht lustiger, außer es waren Juden, aber das ist was anderes. Aber die DNA des Nebelspalters war immer die Karikatur, und da waren die Schweizer und sind die Schweizer auch gut. Ist auch logisch, wir sind viersprachig, dann ist das Bild sowieso eine gute Kunstform für so ein Land.
Jetzt neu bist du auch Unternehmer. Wie geht's dir damit? Ich wette, du hast es sicher auch schon verflucht, zum Unternehmer geworden zu sein, aber andererseits hast du auch viel Spaß daran, scheint mir.
Nein, verflucht habe ich das nie, weil, und das glaube ich, das ist bei dir sicher nicht genau das Gleiche. Ich bin absolut überzeugt, dass unternehmerisches Denken, unternehmerisches Leben eigentlich ein gutes Leben ist, als Überzeugung, als liberale Überzeugung. Ich glaube, es gibt nichts Brutaleres, als auf dem Markt zu sein, weil der Markt allein eigentlich sehr mitleidlos und unbestechlich beurteilt, was ist gut und was ist nicht gut. Und was ist eigentlich gut? Gut heißt, dass du etwas machst, etwas schreibst, etwas produzierst, wo die Leute bereit sind, dafür was zu bezahlen. Es gibt kein größeres Kompliment. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, da schreibe ich irgendein Gedicht. Und dann hat die Freundin damals mit 18 gesagt, ja, wunderschönes Gedicht. Aber sie hätte wahrscheinlich nie 10 Franken dafür gegeben, sondern das war nur aus Sympathie, dass sie da meine Gedichte lesen musste. Und ich glaube, als Journalisten haben wir häufig, wenn wir da tätig waren in großen, großen Verlagen, das auch nicht gespürt, was das heißt, wenn du mit einem Text auf den Markt gehst und sagst, hey, findest du das interessant? Bist du sogar bereit, was zu bezahlen dafür? Und wenn er bereit ist, dann weißt du, es ist gut von der Qualität her. Und das gilt ja für alle Branchen. Und deswegen bin ich aus Überzeugung Unternehmer. Ich bin auch aus journalistischer Überzeugung Unternehmer, weil ich glaube, auch der Siegeszug der privaten Medien war ja nur möglich, weil es eigentlich ein gutes Geschäft war. Es war, heute ist das nicht mehr so sicher, deswegen haben wir auch diese Probleme. Aber wenn du in den letzten 200 Jahren schaust, der ganze Aufstieg der Pressefreiheit lief über den Kapitalismus. Nur in der kapitalistischen Umgebung, wo du Geld machen konntest mit Nachrichten, gab es erstens eine Prämie für präzise Nachrichten, die stimmten, das war ganz wichtig. Die Leute waren nicht bereit, irgendetwas zu zahlen für Lügen oder Märchen oder schräge Fakten. Mhm. Das war dann das Problem des Vatikans oder das war das Problem der Staaten, dass die Leute ihnen nicht glaubten, während ein privates Unternehmen glaubwürdiger war. Mhm. Und das Zweite, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, weil es ein gutes Geschäft ist, waren die Verleger auch unabhängig. Sie konnten den Politikern sagen, du, ja, mach doch das so, aber ich bin unabhängig, du kannst bei mir nicht ins Unternehmen reinreden. Also der liberale Staat war natürlich auch wichtig, dass das geht. Und von daher bin ich auch aus journalistischer Überzeugung zum Schluss gekommen, wenn wir es nicht schaffen, dass die privaten Medien wieder ein Geschäft sind, dann glaube ich, ja, dann ist es schwer für die Pressefreiheit. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das gut kommt.
Gehen wir mal 10 Jahre zurück. Vor 10 Jahren, 2014, warst du angefragt als NZZ-Chefredakteur. Du hast aber abgesagt. Warum?
Muss ich jetzt überlegen, ob ich da ins Detail gehe.
Ja, mach.
Nein, ich glaube, das möchte ich jetzt nicht öffentlich besprechen. Da gab es gute Gründe. Deswegen habe ich dann auch abgesagt, aber das ist nicht ein Thema, das ich öffentlich verhandeln möchte.
Gut. 2013 hast du geschrieben über Edward Snowden. Ich zitiere, dieser Mann ist einer der übelsten Verräter der jüngeren Geschichte. Dieser Mann gefährdet Menschenleben. Dieser Überläufer mit Brille schädigt den Westen insgesamt. Ist das nach wie vor deine Meinung?
Absolut. Das ist auch meine Meinung bei Assange. Mhm. Ich finde, es gibt eine Grenze der journalistischen Freiheit. Und zwar ist das schon so, der Westen bietet sehr viele Freiheiten, aber der Westen überlebt nur, wenn er sich auch wehren kann. Jetzt bin ich mir auch bewusst, dass die Geheimdienste und so weiter das Wissen, das sie haben, ab und zu missbrauchen, das ist völlig klar. Und da hoffe ich auch auf Medien, aber es gibt eine Grenze. Und bei Snowden finde ich, der hatte Zugang zu Geheimdienstinformationen, weil er da angestellt war. Ich finde schon diese Disloyalität eines Arbeitgebers hochproblematisch, weil konnte ja nicht für sich in Anspruch nehmen. Ich kam da in diesen Geheimdienst und bin ganz überrascht worden, dass dieser Geheimdienst ein Geheimdienst ist. Also das finde ich absolut unglaubwürdig.
Ja, gut, er hat ja legitime Kritik vorgebracht und so weiter. Aber ganz grundsätzlich, da haben wir halt auch einen großen Unterschied zwischen uns, weil ich leide immer darunter, wie begeistert die Journalisten von den Geheimdiensten sind. Dabei ist es ja eigentlich der Deep State. Also Geheimdienste sind der Deep State und die Liberalen sagen doch immer, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen weniger Staat. Und dann sagen sie aber, ja nein, Geheimdienste sind super, sind
wichtig. Also erstens bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass wir Liberale einfach für Transparenz per se sind. Finde ich gar nicht. Es gibt eine Privatsphäre. Ich finde auch der Staat. Der Staat hat absolut legitime Interessen, dass er gewisse Dinge geheim behalten darf, weil der liberale Staat ist auch ein wehrhafter Staat. Und sobald du Militär hast, ist es, und ich meine, sind wir nicht naiv, also wenn die liberalen Staaten wie Großbritannien oder USA nicht militärisch sehr stark gewesen wären, dann würden wir jetzt alle Heil Hitler sagen. Also muss man auch mal ehrlich sagen. Und da wurde auch, sobald du militärisch in einer Auseinandersetzung bist, gibt es natürlich gewisse Regeln, wo Transparenz lächerlich ist. Also ich finde auch, es ist nicht so, dass jede Diskussion, die in der Regierung geführt wird, dass die öffentlich sein muss. Ich sehe absolut ein, dass es Entscheide gibt der Regierung, die zuerst ein bisschen vorbereitet werden müssen, die intransparent sind. Ich bin gar nicht der Meinung, dass Transparenz per se ein guter Wert ist. Mhm. Gar nicht.
Ich will ihn nochmal zitieren, ein bisschen ausführlicher aus der Basler Zeitung von 2014. Ich habe es dir hier extra ausgedrückt.
Muss ich alles noch
für Boomer. Ja. Ich zitiere, als im August 1914 der Krieg ausbrach, war vielleicht niemand so begeistert wie die Intellektuellen Europas. Ob Schriftsteller, Künstler oder Journalisten, zu Tausenden schrieben sie Pamphlete und Essays, die den Krieg verherrlichten, die Nation feierten und den Tod in der Schlacht zum heldischen Ritual verklärten. Gelangweilt, verweichlicht, verwöhnt, oft im vorgerückten Alter, was sie davor bewahrte, zum Militär eingezogen zu werden, berauschten sich an der Überzeugung, eine neue heroische Ära erleben zu dürfen. Wie schön ist der Krieg, wie süß der Tod? Das hast du selber geschrieben 2014 und ich zitiere das so ausführlich, weil du in Bern einfach vom 17. Januar 2024 gesagt hast, man müsse St. Petersburg bombardieren und Moskau. Ja, beides Moskau. Hast du gesagt.
Ich würde St. Petersburg jetzt nicht bombardieren, aber Moskau
vielleicht. Okay, und du hast weiter gesagt, wahrscheinlich auch ein bisschen ironisch, wie du das ja oft machst, ja, wir sind Kriegstreiber, das ist wichtig, die Ukraine muss verteidigt werden, Zitat Ende. Muss sie das wirklich... Sind westliche Bomben auf Moskau eine gute Idee?
Also wenn du dir vorstellst, Deutschland würde uns jetzt nicht einmal den Krieg erklären, sondern uns einfach überfallen. Mit dem Hinweis, dass eigentlich die Eidgenossenschaft im 14. Jahrhundert doch Teil des Deutschen Reiches war, heiliger Nation. Das ist etwa die Begründung von Putin für seinen Kriegszug in der Ukraine. Und dann würden wir uns wehren. Dann würdest du uns also verbieten, aus der schweizerischen Armee Konstanz zu bombardieren. Ist doch absurd. Es ist doch vollkommen klar, dass du dich in einem Krieg wehren musst. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob wir das jetzt wollen, ist eine andere Frage. Ja, ist jetzt dieser Krieg legitim aus russischer Sicht oder nicht? Ich bin absolut überzeugt, er ist überhaupt nicht legitim. Das ist ein Überfall einer Großmacht auf einen Kleinstaat. Und schon als Schweizer finde ich, habe ich überhaupt kein Verständnis, dass es Leute gibt, die Verständnis dafür haben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann, wenn du mal so weit bist, dass du der Meinung bist, ein souveräner, mehr oder weniger demokratischer Staat, aber das ist nicht der Punkt bei der Ukraine, ein souveräner Staat, wo die Leute bereit sind, zu Tausenden zu sterben für diesen Staat. Und das ist der Fall. Ich weiß nicht, ob so viele junge Schweizer heute noch bereit wären, für unser Land zu sterben. Aber die Ukrainer machen das vor. Sie machen das vor. So ein Staat muss doch absolut sich verteidigen mit allen Mitteln. Und es ist ein Riesenfehler der Amerikaner, der absolut unfähigen Administration von Joe Biden, dass er die Ukrainer ständig daran hindert, wirklich zurückzuschlagen, wirklich Krieg zu führen. Weil es völlig klar ist, die Russen können diesen Krieg nur deswegen auch so gut führen, weil sie praktisch ihr ganzes Hinterland ist unbehelligt. Sie können von da dort Raketen schicken, sie können ihre Munitionsbestände dort aufstocken und so weiter. Das ist absurd. Das hat es noch nie gegeben.
Aber du bist ja kein Ukrainer, du bist ja Schweizer. Es gibt auch 35 weitere Kriege auf der Welt. Dort engagierst du dich auch nicht.
Wieso? Ja, weil uns das...
Also beschäftigt dich das jetzt so sehr?
Das ist finde ich, jetzt ein No-Brainer. Weil das ist, Ukraine ist relativ nah. Und jetzt einfach mal spekulativ. Wenn dieser Krieg verloren geht für die Ukraine, was durchaus möglich ist, dann ist sehr, sehr fraglich, was passiert da mit dem Baltikum, was passiert mit Polen. Es leben fast 30 Millionen Russen außerhalb der Russischen Föderation. Und das Argument von Putin ist, war jetzt auch bei der Ukraine, das sind russische Gebiete. Ah, okay, Donbass ist russisch. Gut, was ist denn mit den Gebieten in Kasachstan? Was ist mit der russischen Minderheit im Baltikum, die auch relativ groß ist? Das destabilisiert ganz Europa. Und weil wir immer noch Europäer sind, obwohl ich nicht in die EU will, sehe ich mich durchaus als Europäer. Geopolitisch, sicherheitspolitisch ist für uns sehr, sehr wesentlich, was passiert in der Ukraine. Mhm. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich mich da engagiere, sondern ich finde schon, dass wenn du auch die Geschichte anschaust von Russland, es gibt meiner Meinung nach in der europäischen Geschichte zwei Länder, die immer wieder gefährlich waren. Das eine ist Deutschland und das andere ist Russland. Und es hat sich immer gezeigt, dass es relativ schlecht, eine schlechte Idee ist, solche Staaten, die aggressiv sind, nicht so früh wie möglich in die Schranken zu reißen. Das wird immer teurer. Auf die Dauer wird das teurer.
Also ich will zurück zur Schweiz. Die bürgerlichen Parteien stellen die Mehrheit im Bundesrat, doch die Staatsausgaben wachsen munter weiter. An was liegt das?
Weil unsere Verwaltung zu einem ganz großen Teil eigentlich sozialdemokratisch durchsetzt ist. Die meisten Chefbeamten sind heute SP-Mitglieder. Das ist nicht nur eine, wie soll ich sagen, das ist nicht nur, weil die SP das so gut macht oder die SP sich da zu viel herausnimmt, sondern die Bürgerlichen interessieren sich zu wenig für die Beamtenkarriere. Das ist ein Riesenproblem. Ich kenne das gut. Ich kenne die Klage von bürgerlichen Bundesräten, die sagen, hey, ich habe da so und so viele Stellen neu zu besetzen. Ich finde keine bürgerlichen Kandidaten. Ich muss Sozialdemokraten.
Wir suchen auch oft nach bürgerlichen Journalisten.
Ist genau das Gleiche, aber in der Verwaltung. Die Verwaltung ist ein bisschen einflussreicher und ich glaube, das ist schon, du hast es vorher erwähnt, der Deep State. Ja, der Deep State ist ganz sicher ein Thema für alle westlichen Länder. Dass die Verwaltung mittlerweile so groß geworden ist und so eine kritische Masse erhalten hat, dass das ein Machtfaktor per se ist. Ja. Und deswegen spielt es gar nicht mehr so eine Rolle, wer da als Bundesrat über der Verwaltung steht, weil die Bundesräte sich eigentlich, viele Bundesräte, viele bürgerlichen Bundesräte können sich nicht mehr durchsetzen gegenüber der Verwaltung. Die SP-Bundesräte auch nicht unbedingt, aber für die ist es weniger ein Problem, weil ihre Beamten eigentlich automatisch die Politik machen, die sie auch gut finden. Bei den bürgerlichen Politikern ist das anders.
Was ist denn ein Rezept dagegen?
Das Geld wegnehmen. Das ist schon das Wichtigste. Wir müssen die Verwaltung wieder verkleinern. Wir müssen diese Macht der Verwaltung brechen, indem wir ihnen das Geld wegnehmen. Erstens einfach grundsätzlich Budgets runter, runter, runter. Deswegen ist immer gut, wenn muss ich ganz ehrlich sagen, finde es gut, wenn gespart werden muss im Bund. Also sowieso aus Überzeugung, ja, der Staat muss kleiner werden, aber nicht nur deswegen, sondern auch aus taktischen Gründen. Oder sobald der Staat auch nicht mehr dieses Geld hat, hat er auch nicht diese Macht. Und ich finde auch, ja, man muss den jungen Leuten zeigen, du kannst schon eine Verwaltungskarriere machen, aber du verdienst aber todsicher nicht so viel wie in der Privatwirtschaft. Ich finde, es ist ein unglaublicher Missstand.
Moment, ist ja umgekehrt.
Genau, es ist ein Missstand, oder? Dass Leute in der Verwaltung, wo das Risiko nicht so groß ist, so viel verdienen. Und das dritte Argument, was man immer wieder hört, ja, wir brauchen die besten Leute in der Verwaltung. Nein, ich finde überhaupt nicht. Ich finde, regulieren ist etwas vom Dümmsten, was es überhaupt gibt.
Ich will kann die KI,
dumme,
oder?
Ich will nur noch dumme Beamte. Ich will nicht so fähige Beamten, die dann die ganze Zeit neue Ideen haben für Regulierung. Das ist für uns kein guter Weg. Aber vielleicht, um den ganzen Gedanken noch ein bisschen zu erweitern, ich finde, eine Gesellschaft ist in einem guten Zustand, wenn die Mehrheit der Leute nicht mehr produktiv sind. Oder, und das finde ich noch schlimmer, reden wir jetzt mal von den gut gebildeten Leuten, den Eliten, wenn da die größten Teile der Leute eigentlich entweder Reichtum geerbt haben oder durch Umverteilung einen Lohn bekommen. Es ist so viel besser, wenn eine Gesellschaft geprägt wird von Leuten, die eben selber auf dem Markt Geld verdienen müssen.
Ja, aber das ist jetzt ein Problem des Wohlstands der Schweiz, oder? Da stellt sich dann auch eine gewisse Saturiertheit an, wenn es immer mehr Erben gibt, immer mehr Leute gibt, die es nicht nötig haben, um das Überleben zu kämpfen.
Absolut, das ist schwierig. Deswegen ist Einwanderung gut, oder? Deswegen brauchen wir auch viel Einwanderung.
Weil die sind hungrig und wollen den Erfolg.
Nur selektiv wäre besser, oder? Man muss dann auch überlegen, was für Leute das man holt. Aber ich glaube, dass ein Land wie die Schweiz und gerade auch im Vergleich zu Amerika, was lächerlich ist, Amerika, so viel grösser. Aber letztlich glaube ich schon, ein Grund für die weiter immer noch beeindruckende Vitalität von Amerika hat mit der Einwanderung zu tun, und zwar mit der Einwanderung von sehr guten Leuten. Und wir haben auch eine gute Einwanderung. Ich finde, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern profitieren wir sehr stark von einer sehr guten, einer intelligenten Einwanderung. Deutsche, Franzosen, Österreicher, das ist alles positiv. Aber wir könnten noch mehr zulegen. Also ich möchte Chinesen, ich möchte Vietnamesen, ich möchte Israelis in diesem Land. Ich möchte, dass es mehr Competition gibt für die Einheimischen, weil sonst verfaulen wir, das ist schon so.
Dann müsstest du die Personenfreizügigkeit eigentlich ablehnen oder kündigen. Den Kontingenten?
Ich würde es so machen, ich finde Personenfreizügigkeit mit der EU auf jeden Fall aufheben. Das haben wir nicht mehr im Griff. Wir haben die Zuwanderung nicht mehr im Griff. Und dann würde ich schon, in Richtung Modell Kanada oder Australien gehen. Ja. Wo man muss nicht naiv sein, und zwar auch aus einer liberalen Sicht, finde ich, ist absolut okay, dass man sagt, Zuwanderung muss man regulieren. Da geht es auch um Eigentumsrechte. Also ich meine, wenn ich in ein Land wie die Schweiz einwandere, das seit Jahrhunderten so viel Infrastruktur, so viele Ressourcen, so viele Vermögen angehäuft hat, dann habe ich einen Riesenvorteil, wenn ich von einem ärmeren Land komme. Also muss ich auch bereit sein, etwas zu zahlen, oder muss bereit sein, dass das Land Schweiz mich auswählt oder nicht und sagt, ja, dieser Typ da aus Australien, der bringt uns was, oder dieser Typ da aus, ich weiß nicht wo, bringt uns nichts.
Ich glaube auch, viele Schweizer unterschätzen total, wie attraktiv die Schweiz ist im internationalen Umfeld, wie viele Leute das am liebsten hier wohnen würden, wie viele Leute das glauben, die Schweiz sei ein Paradies, und in vielen Punkten ist sie das auch, oder?
Ja, wobei eben, ich finde auch ein gefährdetes Paradies, weil genau was du vorher gesagt hast, weil wir so reich sind, können wir uns unglaublich viele Fehler erlauben. Und man merkt es nicht, oder? Man merkt es dann vielleicht in 40 Jahren. Das ist das Problem.
Gut, wie geht es jetzt weiter mit der bürgerlichen Schweiz? Seit 1992 wird sie dominiert von Christoph Blocher durch den Aufstieg von der SVP. Viele von der FDP hassen Blocher immer noch abgrundtief. Du bist jetzt einerseits Blocher-Biograf, andererseits Mitglied der FDP. Wie siehst du das?
Ich glaube, das hat sehr stark abgenommen. Ich würde nicht so
also unter
gehen.
Den Jungen, glaube ich.
Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, in der FDP sei der Hass auf Blocher noch so groß. Ich glaube eher, dass die FDP vor lauter Kampf gegen Blocher in den letzten 30 Jahren programmatisch extrem viel an Wissen und Kompetenz eingebüßt hat. Dass das Problem bei den Freisinnigen eher ist, dass man gar nicht mehr weiß, was liberal ist. Also dieser Abnutzungskampf gegen die SVP, wo man zuerst eine Differenz hatte in der Europapolitik und dann am Schluss plötzlich das Gefühl hatte, wir müssen überall instinktiv immer gegen die SVP sein, das hat dazu geführt, dass diese Partei zum Teil linke Konzepte übernommen hat, linke Leute auch gefordert hat und so weiter. Das war tödlich für den Freisinn. Aber ich glaube, das ist eigentlich vorbei. Aber jetzt ist schon wichtig, dass man wieder ein bisschen Zug in den Kamin bringt. Ich finde, die Freisinnigen sind in einer kritischen Phase. Also allzu lange darf man jetzt da nicht mehr herumblöterle.
Ja. Du bist auch nicht so zufrieden mit den Wirtschaftsvertretern. Im Anschluss an die Abstimmung zur 13. AHV-Rente hast du geschrieben, Monika Rühl, treten Sie zurück, Roland Müller, geben Sie den Posten auf. Also die Verantwortlichen der Kampagne, die auch bei Economy Suisse sind. Was haben die falsch gemacht?
Ich glaube, das ist eine längere Geschichte. Wir wissen ja jetzt, und das war damals schon klar, dass etwa die Hälfte, fast die Hälfte der SVP-Wähler zugestimmt haben.
Ja.
Und deswegen kam das ja durch. Und wir haben das dann nachher bei den Gesundheitsinitiativen erlebt, dass die Schweiz nicht plötzlich sozialdemokratisch geworden ist, sondern dass eben genau die SVP, die größte bürgerliche Partei, den Ausschlag gegeben hat bei der 13. Rente. Und warum denn? Weil die SVP und die Wirtschaftsverbände haben ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis. Und das hat natürlich mit der Europapolitik zu tun. Und da bin ich auch absolut auf der Seite der SVP. Ich finde, die Wirtschaftsverbände sind viel, nach wie vor viel zu europhil. Die erkennen nicht, was für eine Gefahr für unseren Wohlstand darin liegt, wenn wir alle diese Wahnsinnsregulierungen aus Brüssel übernehmen, einfach automatisch, ohne Zusehen. Das ist das, was im neuen Rahmenabkommen immer noch vorgesehen ist. Das ist es gab noch nie eine solche Bedrohung der liberalen Rahmenbedingungen der Schweiz wie jetzt, und zwar freiwillig, oder? Früher mussten wir immer befürchten, dass die Franzosen uns mit Napoleon überfallen würden oder dass dann irgendwann Hitler die Schweiz wieder anschließt an das alte Deutsche Reich. Aber jetzt machen wir das selber. Jetzt sind wir selber bereit, die Gesetzgebung aus der Hand zu geben, und da sind die Wirtschaftsverbände mit ihren großen Kriegskassen voll dabei. Und da muss ich schon sagen, da finde ich aus liberaler Sicht absolut unverständlich, aus liberaler Sicht selbstmörderisch, und ich freue nicht, ich freue mich nicht, aber ich bin überzeugt, alle diese Manager, die jetzt da in den Wirtschaftsverbänden sitzen und sich teilweise offensichtlich mit der Materie zu wenig befassen und das alles den Geschäftsleitungen dieser Verbände überlassen, die werden dann in 10 Jahren, falls jetzt das käme, die werden dann kommen und sagen, hey, jetzt haben wir die ganze Gesetzesarbeit ist delegiert nach Brüssel, wo dogmatische, französisch inspirierte Beamten einfach unser liberales Modell zerstören. Und von daher finde ich, ja, also die Wirtschaftsverbände haben in letzter Zeit, was die Europapolitik betrifft, Riesenfehler gemacht. Und das führt zu dieser Spaltung. Das führt auch dazu, dass die Wirtschaftsverbände für eben die Hälfte der SVPler offensichtlich nicht mehr glaubwürdig waren. Also wenn die sagen, die AHV müssen wir retten, dann sagen die SVPler, ja, ja, gut, aber ihr seid ja auch die, die da und da zugestimmt haben, dass wir da Geld ausgeben und so weiter. Das ist ein bisschen, das war schon Ausdruck der bürgerlichen Misere, und ich glaube, da sind die Wirtschaftsverbände zu einem gewissen Teil verantwortlich.
Gut, Markus Somm, vielen Dank für das Gespräch.
Gut, vielen Dank.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.